Hallo und herzlich willkommen zu Teeblatt und Kaffeefilter. Mein Name ist Valentin Pretzer.
Und ich bin Thorsten Burkhardt.
Wir wollten über das Fantastische reden. Und zwar haben wir ja eine Episode zu Science-Fiction-Fantasy gemacht.
Genau.
Haben dabei viel über diese Genres nochmal gelernt. Ich zumindest. Thorsten wusste das meiste schon. Und in diesen Genres versteckt befindet sich aber eigentlich ein sehr fundamentaler literarischer Modus, wie man sagt, des Fantastischen. Und darüber wird uns Thorsten gleich noch mehr erzählen. Vielleicht einmal so allgemein, was mir halt, ich habe ja in dieser letzten Folge schon gesagt, dass Science Fiction und Fantasy sehr ähnlich sind. Mhm. Wenn nicht sogar identisch in vielerlei Hinsicht. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass viele Gestalten zum Beispiel oder viele Themen immer wieder auftauchen. Zum Beispiel kann eine Zeitreise sowohl einen fantastischen, einen Fantasy-Hintergrund haben, als auch einen Science-Fiction-Hintergrund. Das beste Beispiel sind vielleicht Zombies.
Ja.
Die ja in ihren Ursprüngen eher aus einem fantastischen Voodoo kommen und jetzt aber mehr und mehr eigentlich genmanipuliert sind, ein Virus, der ausbricht, also eigentlich eher Science-Fiction-Kreaturen sind. Insofern vielleicht gleich mal da rein, um auch ein bisschen das gleich abzuschließen. Das Fantastische, ist es tatsächlich etwas, das dem Fantasy und ähnlichen Genres zu eigen ist, oder ist das auch, beschreibt das auch wirklich dieses Element des Science-Fiction von einer imaginierten Technologie?
Also das ist in dem Sinne eine ganz schwierige Frage. Also ich denke, was wir generell mal festhalten können, und ich glaube, da wird jeder mitgehen, der mehr als zwei Bücher gelesen hat, wo irgendwas passiert, was nicht in Wirklichkeit passieren könnte. Wir reden ja auf der einen Seite, wenn wir von Fantasy und von Science Fiction reden, in gewisser Weise über Genre, Literatur. Aber gleichzeitig gibt es natürlich Elemente des Unrealistischen, wenn man so will, in ganz vielen anderen Texten,
ja,
die man jetzt nicht gemeinhin als Fantasy oder als Science Fiction bezeichnen würde.
Wenn man sich zum Beispiel einfach mal Jules Verne anschaut,
ja,
das ist ja letztlich ein Science Fiction der Zeit, wenn man hier nach dieser harten Definition jetzt mal sucht,
ja,
aber würde das jemand vor allem heute noch als Science Fiction beschreiben? Ich glaube nicht. Also das ist ja vielleicht ein Abenteuerroman oder sowas, aber kein Science Fiction.
Genau, und du hattest zum Beispiel auch Dresden Files erwähnt und solche
Folge,
Spielarten,
ja,
solche Spielarten wie, was man als Urban Fantasy bezeichnet zum Beispiel, also wo man sich jetzt nicht mehr so der idealistischen Methode bedient und sagt, ja, wir führen jetzt das Genre Fantasy irgendwie zurück auf zum Beispiel Herr der Ringe als Urtext, was wir letztes Mal schon hatten, sondern wo aber natürlich trotzdem Elemente vorkommen, die nicht realistisch sind,
ja,
Elemente der Fantasy, wenn man so will, einzelne ausgewählte, nicht in dieser geballten Form einer fiktiven Geografie zum Beispiel,
ja,
sondern wo sich ja im Endeffekt, und dann kommen wir auf den Terminus schon zu, wo sich fantastische Elemente eigentlich finden in Texten, die in der, sagen wir mal, in der realen Welt irgendwo angesiedelt sind. Und da löst sich irgendwie das Genre so ein Stück weit auf, oder dieser rigide Genrebegriff des Fantasy, dass man sagt, wir lesen jetzt keinen Fantasy-Roman, aber wir lesen zum Beispiel einen Roman mit fantastischen Elementen. Und du sagtest schon, es ist dann kein Genre mehr, es ist keine Genre-Literatur mehr, sondern wir reden hier vielmehr von einem literarischen Modus.
Und das ist ganz spannend, weil ich würde sagen, dass dieser literarische Modus trotzdem, auch über das hinaus, was wir jetzt gesagt haben, trotzdem relativ wichtig in der Genrebezeichnung, die man jetzt im Buchhandel jetzt eben einfach nur mal hat und braucht,
ja,
maßgebend ist. Wenn man jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel mit Zombies bleibt,
ja,
also mir fällt jetzt auf Anhieb keine, doch, mir fällt was ein, aber es gibt nicht viele Texte, die mir jetzt einfallen, die Science-Fiction oder Fantasy sind und Zombies im Mittelpunkt haben.
Mhm.
Sondern das ist ja dann meistens zum Beispiel ein Horror.
Genau.
Ja, und da ist also irgendwie dieser fantastische Griff, wenn,
genau,
ich jetzt gerade richtig verwende, dieses Wort, des Zombies, ist ja trotzdem ausschlaggebend für ein Genre.
Mhm. Ja, also gut, dann ist es im Endeffekt wieder eine Klassifizierung, die dann auf andere Urtexte zurückgeht. Aber was mir jetzt wichtig ist in dem Kontext, ist zu sagen, Wenn wir von literarischem Modus sprechen, wird gemeinhin ja unterschieden, ist es ein realistischer Text oder ist es ein fantastischer Text?
Ja.
Manche würden argumentieren, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und ja, dann ist natürlich die Frage, was ist jetzt ein fantastischer Roman zum Beispiel im Vergleich zu einem Fantasy-Roman und was ist ein fantastischer Roman im Vergleich zu einem realistischen Roman?
Das würde mich jetzt auch interessieren, weil also wir befinden uns hier jetzt ja tatsächlich schon in der Literaturwissenschaft.
Ja.
Als Handwerker stelle ich mir diese Frage eigentlich nicht. Also ich stelle mir die Frage für die Vermarktung nach dem Genre.
Ja.
Also da ist es dann wichtig, ist es Horror oder ist es Fantasy oder ist es Realismus?
Ja.
Und ich schreibe dann, wie ich schreibe. Und wenn ich will, dass ein alter Mann mit Bart und Hut zaubern kann, dann kann der das.
Ja.
Weil ich bin der Autor und ich kann machen, was ich will. Aber also ich mache mir darüber keine Gedanken, ob das jetzt A oder B, also Realismus oder Fantasy ist. Also warum dann diese Unterscheidung? Was bedeutet das für uns?
Also die Frage, die sich da im Endeffekt stellt, ist ja, inwieweit sind diese unrealistischen Elemente irgendwie ja bedeutsam im Sinne auf das, was der Text sagen will und was er vielleicht anders nicht sagen kann. Wir hatten davon schon gesprochen, als wir über Rosemary Jackson da kurz uns unterhalten haben und gesagt haben, das Fantastische ist die Literatur der Subversion, also die erlaubt es, Dinge zu artikulieren, die vielleicht in einem rein ja realistischen Roman irgendwie nicht geboten sind oder nicht möglich sind. Und da gibt es natürlich in der Literaturwissenschaft verschiedenste Klassifizierungssysteme in gewisser Weise, um das voneinander abzugrenzen. Die grundlegende Annahme, die man macht in Bezug auf erzählte Welten, ist ja eigentlich, man schlägt ein Buch auf, man beginnt es zu lesen und man geht erstmal davon aus, dass die Welt, die einem dort erzählt wird, der eigenen realen Welt entspricht.
Ja.
Und dann nach und nach Elemente eingeführt werden, auf die eine oder andere Weise, die eben ja uns von diesem Realismus in dem Sinne wegbringen und sagen, hier, wir erzählen jetzt hier eine Welt, die doch nicht an die Gesetze der realen Welt in dem Sinne gebunden ist. Und da gibt es eben ja ganz verschiedene Klassifikationen. Das begann im Endeffekt ja in strukturalistischer Literaturbetrachtung damit, dass man gesagt hat, im ersten Schritt, wir gucken erstmal, was es gibt für verschiedene Arten, das zu tun, das Unrealistische einzufügen. Und da ist eben die klassische Kategorisierung, geht dann auf Todorov in dem Sinne zurück, der gesagt hat, es gibt einen Moment des Zweifels, der das Fantastische ausmacht. Also sowohl die Figuren im Text als auch der wie auch immer idealisierte Leser hat einen Moment des Zweifels. Es wird zunächst unklar, ob diese Abweichung von der extratextuellen Realität, ist das jetzt wirklich was Übernatürliches oder kann es rational erklärt werden und so weiter. Das ist aber für mein Dafürhalten so der erste Schritt, erstmal zu sagen, okay, es gibt Texte, die machen das und da hört der Strukturalismus ja leider meistens auf. Und dann ist der zweite Schritt eigentlich das, was Jackson macht, zu gucken, was sagt uns das? Was will das ausdrücken? Was kann das ausdrücken? Im Kontrast zu einem Roman, der die fantastischen Elemente nicht irgendwie beinhaltet. Und wir haben ja in der letzten Folge über The Left Hand of Darkness zum Beispiel gesprochen, von Ursula Le Guin. Und wir haben gesagt, diese unrealistischen Elemente im Endeffekt einer Alien-Spezies, die in ihrer geschlechtlichen Ausprägung alternieren kann uns ganz viel sagen über die Konstruktion und die Verwendung und die Annahmen, die wir in Bezug auf Geschlecht machen in der realen Welt.
Ja.
Und dann ist eben der Punkt zu sagen, okay, das Fantastische kann uns generell Dinge sichtbar machen. Und je näher im Endeffekt dann die erzählte Welt an der realen Welt dran ist, desto klarer kann ja diese Artikulationslücke werden, die der Realismus hat.
Aber wir sind ja jetzt gerade schon wieder im Science Fiction. Wenn wir jetzt mal wirklich diese Genre-Literatur, ich sage mal Science Fiction, Fantasy, vielleicht auch Horror mal außen vor lassen. Was heißt es dann so das Fantastische? Also gut, da passiert was, das ist bei uns nicht möglich. Das ist aber im Buch möglich.
Genau.
Weil im Buch alles möglich ist.
Ja.
Wir haben jetzt auch schon festgestellt, es gibt nur eine gewisse Zeitspanne, die quasi ein Text hat, um diesen den Level an oder die Balance, sage ich mal, zwischen Realismus und Fantastik festzusetzen. Mhm. Wozu mache ich dann diesen Unterschied? Wieso? Also ich als Leser denke mir, ich hab irgendwie dann meine 10, 20, 50 Seiten gelesen und ich weiß ja dann, ich kenne diese Balance in dem Buch.
Genau, im Grunde genommen ist natürlich dann Fantastik ein Modus insofern, als dass ich eben, ja, als dass es graduiert eingesetzt werden kann. So. Also wenn wir mal von der vollen Fantastik einer fiktionalen Geografie zum Beispiel weggehen und sagen, ja, hier gibt es jetzt irgendwie Menschen, die leben ein ganz normales Leben, aber vielleicht eine Person, die kann irgendwie in die Zukunft sehen oder so.
Ja.
Oder die hat irgendwelche anderen, wie auch immer, Fähigkeiten, wird mit irgendwas konfrontiert. Und das ist im Endeffekt ein augenöffnender Moment, nicht nur für die Figur, sondern dann im Sinne der kulturellen Arbeit des Textes auch für die Leserschaft. Dass man sagen kann, okay, hier werden irgendwelche Limitationen offenbart, die der Realismus hat und die wir vielleicht auch als Mitglieder einer Kultur haben, was wir nicht sehen können. Und hier kann die Fantastik uns irgendwie ja Dinge offenbaren, die der Realismus nicht kann. Also zum Beispiel, wenn wir über Diskurse der Unterdrückung oder der Machtlosigkeit in gewisser Weise sprechen, du hattest das letztes Mal angesprochen, dann können wir sagen, okay, es gibt eben, Bevölkerungsgruppen, die nicht in gleicher Weise teilhaben können, aber die jetzt zum Beispiel ja dadurch, dass das übernatürliche, das fantastische Element vorkommt, auf einmal irgendeine Art von Ermächtigung erfahren zum Beispiel. Ich denke jetzt an solche Sachen wie Vampirismus zum Beispiel, was ja ursprünglich was Monströses war bei Bram Stoker, was irgendwie ja ausgelöscht werden muss. Aber was eben in moderneren Texten immer auch ein Element sein kann, was Menschen ermächtigt, die von gleichwertiger Teilhabe irgendwie ausgeschlossen sind. Und wenn wir da ganz nahe dran sind an der Realität, am Realismus und haben nur dieses fantastische Element, was uns das offenbart, dann kann es einfach von der Wirkung des Textes her was ganz anderes sein, als zu sagen, wir haben jetzt irgendwie Elfen und Zwerge und die einen sind unterdrückt und weniger irgendwie, haben weniger Einfluss in der Gesellschaft als andere, anstatt zu sagen irgendwie, ja, wir haben jetzt irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, hier gibt es Unterdrückungsmechanismen in unserer Gesellschaft und wir offenbaren diese Machtlosigkeit, in der wir in einer scheinbar realistischen Welt Leuten, denen diese Teilhabe versagt ist, indem wir die ermächtigen durch zum Beispiel die Einführung von fantastischen Elementen in der Welt.
Fällt mir dazu Stephen King ein?
Durchaus, ja.
Also er wird ja gerne als Horrorautor gehandhabt. Und ich denke, wenn man ein bisschen was von ihm gelesen hat, dann würde man, glaube ich, sehr schnell zu dem Schluss kommen, dass auf keinen Fall alles von ihm und schon gar nicht Horror ist und schon gar kein sehr klassischer Horror.
Genau, also und jeder Horror muss ja auch an irgendeinem Punkt in der Realität anfangen, um quasi ja diese Wirkung auf eine gewisse Weise ja mit einer gewissen Mächtigkeit oder einer gewissen Wirkung entfalten zu können. Also der klassische Horrorroman, jetzt wie Stephen King ihn schreibt, beginnt ja meistens mit langen Passagen irgendwie des normalen Lebens. Des
Alltäglichen eigentlich fast schon. Ne?
Genau, also wenn wir schauen in Romanen wie Bag of Bones, die wahnsinnig gute, wirklich großartige, realistische Passagen enthalten, wo es um Themen geht wie Trauer, den Verlust der Ehepartnerin zum Beispiel in dem Fall. Oder wenn wir andere Texte von Stephen King anschauen, irgendwie die sich mit der Kleinstadt zum Beispiel befassen, wie Needful Things zum Beispiel, wo dann irgend so eine Art Teufelsfigur kommt, aber erst später.
Ja.
Erstmal wird das Kleinstadtleben geschildert, erstmal werden die Antagonismen geschildert, die da sowieso schon existieren.
Da ist ja dann Stephen King eigentlich schon wieder eine Ausnahme von dem, was wir vorhin gesagt haben. Also Stephen King, der, also er lässt es ja einschleichen, dieses Fantastische.
Gut, aber das ist ja ein absolut legitimes Mittel. Also ja, man muss nicht von Anfang an ja alle fantastischen Möglichkeiten der erzählten Welt direkt offenbaren.
Ich würde aber trotzdem sagen, dass so ein gewisses Level an Phantasmus eigentlich, ist das ein Wort?
An Fantastik, sagen
wir. Fantastik ist besser, ja. Schon gehalten wird. Also wenn ein Dämon in der Kleinstadt auftaucht, dann ist es ja was anderes, wie wenn in der Mitte des Romans plötzlich Elfen und Zwerge auftauchen und die verlorene Welt von Ülark irgendwie kartografiert wird.
Ja, und das, wie gesagt, das ist deswegen sprach ich davon, dass es irgendwie eine Frage der Graduierung irgendwo ist natürlich, inwieweit weicht die erzählte Welt von der realen Welt irgendwie ab. Aber du bist jetzt auf Stephen King gekommen. Welchen Text hattest denn du da im Sinn?
Ich hatte kein spezifisches Buch im Sinn, weil ich glaube ja auch, Stephen King hat ja so sein eigenes Genre fast schon. Also du kaufst ja nicht irgendwie, du suchst ja nicht nach einem Horrorbuch und sagst, oh, ich kaufe Stephen King, sondern du suchst nach Stephen King. Ne?
Ja.
Der ist natürlich so ein bisschen speziell.
Aber ich denke, an Stephen King kann man wirklich, also so quasi die Möglichkeiten des Fantastischen durchaus auch gut gut irgendwo lokalisieren. Also wenn wir so Romane anschauen, wie das Attentat, The Dead Zone zum Beispiel, der so zweigeteilt ist von der Handlung her, wo es eben darum geht, dass im ersten Teil der Handlung ein Serienmörder im Endeffekt entlarvt wird durch die Möglichkeiten der Fantastik, in dem Sinne, also durch die seherischen Fähigkeiten des Protagonisten wird quasi der Serienmörder entlarvt, der als Deputy, als Polizist im Endeffekt einfach aufgrund seiner Einbettung in dieses, in das gesellschaftliche System, in diese Institutionen und so weiter, eigentlich vorher nie verdächtigt wird und wahrscheinlich noch ungestraft weitergemordet hätte. Und dies zum Beispiel dann dadurch, dass eben der nur durch diese seherischen Fähigkeiten des Protagonisten entlarvt wird, im Endeffekt dann der Roman eine Kritik an Institutionen und so weiter artikulieren kann, indem er sagt, okay, traditionelle, realistische Polizeiarbeit hätte vielleicht diesem Serienmörder nicht Einhalt gebieten können, weil eben ja gesellschaftliche, exekutive Organe irgendwie blind sind der Gewalt gegenüber.
Ja.
Und dann ist es natürlich in dem Sinne ein Schockmoment, wenn man so will, zu sagen, okay, das hätte jetzt weitergehen können, diese Mordserie, unendlich. Und wäre nie gelöst worden. Aber weil es eben dieses fantastische Element gibt, der sieht den Mörder, als er die Taten vollbringt, eben aufgrund seiner seherischen Fähigkeiten, dann ist es durchaus plausibel für mich, dass dann die Leserin oder der Leser des Buches sagt, okay, das hat es also gebraucht, um Gewalt einzudämmen, weil die viel zu sehr verankert ist in Institutionen, um quasi auf traditionelle, realistische Weise sichtbar zu werden. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, hier kann das Fantastische was sichtbar machen vielleicht oder was verdeutlichen, was sonst vielleicht weniger, soll ich sagen, weniger grafisch oder weniger druckvoll artikuliert werden kann.
Das heißt, alles, was wir letztlich dann brauchen, ist ein bisschen Fantasie. Das sind wir ja wieder bei Novalis letztlich. Wir brauchen mehr Magie in unserem Leben und in der Welt.
Und das ist eben das, was ich meine, wenn wir darüber reden, das Fantastische, dass das ein Modus ist. Also die erzählten Welten, die ja wahnsinnig vielgestaltig sind, sind ja quasi im realistischen Roman im Endeffekt gefesselt an gewisse Plausibilitäten.
Ja.
Und wenn diese Plausibilitäten wegfallen, dann kann ein Roman zum Beispiel durchaus politische Potenziale auch entfalten, indem es sowas wie, institutionelle Verdrängung oder Unterdrückung, wir hatten das Thema vorhin, irgendwie sichtbar macht.
Ja.
Wenn es heißt irgendwie, es braucht die übernatürlichen Kräfte des Vampirismus zum Beispiel, damit unterdrückte Bevölkerungsgruppen ermächtigt werden können.
Ist das ein bestimmter Text, weil du es jetzt zum zweiten Mal erwähnst?
Ja, ich in der Tat denke ich hier an Joel Gomez.
Okay.
Die hat im Endeffekt einen Vampirroman geschrieben, bei dem also ja, ein junges afroamerikanisches Mädchen, das geht bis in die 1850er Jahre, also die Zeit der Sklaverei zurück, ja im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, vollkommen machtlos ist, entmenschlicht durch das gesellschaftliche System der Sklaverei und dann eben durch ihre Vampirwerdung ermächtigt wird.
Auch
als,
toll.
Als Frau, als Woman of Color. Und ja, wenn man dann sagt eben, ja, das ist das, was es braucht, um Ermächtigung zu erzielen, dann wird erst deutlich, wie durchdringend zum Beispiel Unterdrückungsmechanismen ja, funktionieren. Und ja, das ließe sich natürlich in Plots, die man sich mannigfaltig ausdenken kann, auf ganz viele Kontexte übertragen. Also, dass eben jemand, der keine Teilhabe hat, dadurch wirklich seine eigene Stimme auch finden kann. Dass man dadurch die Geschichte von jemandem erzählen kann überhaupt, der keine Teilhabe hat, auf eine ganz andere Weise, als der realistische Roman das könnte. Und auch, wenn man jetzt mal weiter zurückgehen, jetzt mal so auf einen Urtext im Endeffekt der Fantastik oder des Schauerlichen im amerikanischen Kontext.
Ja.
Wenn wir da zurückgehen zu Nathaniel Hawthorne zum Beispiel, der die berühmte Kurzgeschichte Young Goodman Brown geschrieben hat. Also das ist eine relativ kurze Geschichte, die ihn ja im 19. Jahrhundert geschrieben, aber die in puritanische Zeiten quasi zurückgeht von der Handlung her. Und dann sagen, wir haben hier einen gläubigen Puritaner, der an die Reinheit seines Besiedlungsnarrativs, wenn man so will, glaubt. Und dann irgendwie ja vom Teufel im Wald weggeführt wird von seinem Weg. Und dann die Mitglieder seiner Gemeinde irgendwie bei einer schwarzen Messe im Wald gezeigt bekommt. Und dann beginnt zu zweifeln an der Überlegenheit im Endeffekt seiner eigenen, ja, seiner eigenen Ideologie, seiner eigenen Lebensweise, seiner Gesellschaftsform, seiner Glaubenswelt. Und dann wird das wirklich sehr eindrücklich in dem Moment. Und das sind so Momente, jetzt speziell, womit ich mich halt gut auskenne, mit der amerikanischen Kultur und der Literatur, die diese beackert, wo eben ja wirklich fantastische Elemente, in diesem Sinne dann schauerliche Elemente, wirklich da ja eine wichtige Rolle spielen, um, ja, wie soll ich sagen, nationale Geschichten, nationale Narrative, irgendwie nationaler Geeintheit oder die Aufrichtigkeit, die ursprüngliche Güte und Notwendigkeit vielleicht der Besiedlung des amerikanischen Kontinents durch Europäer, irgendwie, wo das dann untergräbt, weil natürlich im Zuge dessen auch viel Unrecht getan wurde. Ich denke, das muss man niemandem erklären.
Ja.
Und dann machen solche Momente des Zögerns, der Fantastik, in dem Sinne wirklich so was sichtbar. Dinge, die zum Beispiel vielleicht auch in der Geschichtsschreibung der damaligen Zeit vielleicht unter den Teppich gekehrt wurden. Und das ist für mich dann der Verdienst der Fantastik abseits von wirklich Genre-Literatur, die vielleicht allegorisch oder wie auch immer gelesen wird, wo man dann eben sieht, ja, hier werden Dinge erzählbar auf eine Art und Weise, dass sie eben ja kulturelle, gesellschaftliche, politische Faktoren der Leserschaft wirklich deutlich vor Augen führen, wo man sagen würde, ja, in einem rein realistischen Text wäre das unplausibel und das lese ich nicht, weil es keinen Sinn ergibt, dass das so passiert. Aber wie gesagt, die Leserschaft ist gewillt, sehr viel zu akzeptieren, was unrealistisch ist, und dann nehmen sie eben diese erzählten Welten an und vielleicht werden sie sich Dingen bewusst, die sie vorher nicht gedacht haben. Und da ist die Fantastik für mich sehr spannend, wenn sie eben nicht irgendwie ein Plot-Element oder ein reines Plot-Element ist, was irgendwie das Ganze würzt oder vielleicht irgendwie ja, frivoler macht, spannender macht ausschließlich, sondern wo die Fantastik Dinge sichtbar macht, in einer Drastik und einer Plausibilität dann in dem Sinne, wenn man, weil wir hatten ja davon gesprochen, erzählte Welten werden gemeinhin akzeptiert als, ja, so passiert es eben, so kann das passieren. Und dann werden Dinge sichtbar, die ohne das Fantastische nicht sichtbar würden. Und dann kommen wir wieder zu Rosemary Jackson, die gesagt hat, das Fantastische ist die Literatur der Subversion.
Ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, was bringt mich dazu, so einen Griff der Fantastik in einen Roman einzubauen, der jetzt vielleicht auch ansonsten realistisch wäre.
Ja.
Ich kann da jetzt nicht außer das eine Ding kommen. Ne?
Ja.
Ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht gesagt, ich verwende das als zum Beispiel jetzt ein Bemächtigungsorgan für einen Charakter, sondern ich würde sagen, dieses Hervorführen eigentlich von gewissen Ist-Zuständen ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Aber ich denke auch, das Spiel mit der Erwartung und der Spannung, die man irgendwie bei dem Leser erzeugen will, beziehungsweise vermutet, da ist es immer ganz wichtig, sich sehr genau Gedanken drüber zu machen, was, ja, wir hatten es ja beim letzten Mal auch schon, wie wichtig die Erzählperspektive ist bei einem in meinen Augen gelungenen Fantasy-Science-Fiction-Roman.
Ja.
Und das gilt ja für das Fantastische genauso. Wenn man es zum Beispiel zu spät und zu überraschend irgendwie eine 90-Grad-Wendung macht mit einem Buch, ne, das ist ja nicht.
Das geht ja nicht.
Also ich kann ja mein Krimi nicht plötzlich in der Hälfte zu einer Postapokalypse machen. Es wäre mal ein spannendes Experiment, aber ich glaube nicht, dass viele Leute mitgehen werden.
Ja, oder zumindest beim Kriminalroman ist es nochmal ein ganz spezieller Fall, weil ich denke, dass da die Leseerwartung eine andere ist.
Genau, ja.
Ein Stück weit. Also der Detektivroman zum Beispiel wurde ja auch als gefesselt bezeichnet. Irgendwie in dem Sinne, dass er ganz gewisse Strukturen eben immer wieder reproduziert, weil die Leserschaft das erwartet und im Endeffekt ja dann sich im Endeffekt verarscht fühlt, wenn es am Ende heißt, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit mitgedacht, wie konnte dieser Mord passieren? Und am Ende kommt raus, ja, da gab es einen Typ, der kann durch Wände gehen. Und nur so ist der Mord plausibel.
Ja, ja.
Und das ist einfach eine Frage der Erwartungshaltung dann einfach.
Und
deswegen ist Genre in dem Sinne wichtig, weil ich vielleicht dann in die Buchhandlung gehe und sage, okay, heute Kriminalroman, dann erwarte ich nicht, dass es am Ende eine übernatürliche Wendung oder so gibt.
Ja, ja, ja. Also das ist auch so ein bisschen ein großes Problem, auch hier in der Buchwirtschaft. Wir haben diese Genres, mit denen müssen wir arbeiten, in die müssen wir auch arbeiten. Es ist ganz schwierig, vor allem in Deutschland, nebenbei bemerkt, dazwischen zu arbeiten.
Ja.
Also sowas wie so ein fantastischer Griff, der ja oft dann zwischen den Genres wechselt, ein Hybrid letztlich hervorbringen kann, das ist was ganz Schwieriges zu verkaufen, also im wörtlichsten Sinne zu verkaufen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum das Fantastische sich so von dem Fantasy abgetrennt hat.
Ja.
Und wieso wir auch kein Genre finden, das berührt ist von dem Fantastischen. Also im Horror ist es selbstverständlich, Fantasy, Sci-Fi sowieso.
Ja.
Ich würde jetzt auch mal aus dem Bauchgefühl sagen, dass die meisten Horrorsachen auch fantastische Elemente haben.
Also zumindest impliziert das Label Horror keine realistische Erwartung an die erzählte Welt in dem Sinne, wie Kriminalliteratur
es tut. Ich denke, dann kommst du eben für dieselben Affekte, sage ich mal, eher in zu den Krimis, zum Thriller, Psychothriller. Das wäre dann das, was man bei einem rein realistischen Modus erwarten würde.
Ja.
Aber sogar ein realistischer Roman. Sogar der ist ja potenziell, inzwischen auch immer mehr, berührt von der Fantastik, was tatsächlich ein inzwischen eigenes Genre ist, zu dem wir vielleicht eine nächste Folge machen werden. Der fantastische oder magische Realismus.
Ja, genau, die Zuschreibung an Texte quasi magischer Realismus zu sein, das ist was, womit ich meine Probleme habe in gewisser Weise. Aber ich sag mal so, Probleme sind ja immer Futter für gute Diskussionen in dem Kontext hier. Von daher freue ich mich da drauf.
Ausgezeichnet. Dann wissen wir, was wir als nächstes machen. Das waren Teeblatt und Kaffeefilter. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bleibt uns gewogen. Wir sehen uns zum nächsten Mal mit dem magischen Realismus.